Amen. Predigt ist noch nicht vorbei, keine Angst, auch wenn Gemeindestunde ist und heute alles etwas komprimierter ist, kommt noch ein bisschen mehr. Aber Amen, das ist ein Wort, das wir Gläubige, das wir Kirchgänger ganz gut kennen und das uns geläufig ist. Amen, das ist ein kleines Wort. Es bedeutet wahrlich, also im Sinne von so ist es tatsächlich. Und es unterstreicht oder es bekräftigt das, was zuvor gesagt wurde oder das, was gleich im Folgenden dann gesagt wird. Amen. Das ist das Wort, mit dem wir unsere Gebete, die Predigt und auch unsere Gottesdienste mit dem Abschluss des Segens beenden. Amen ist auch das Wort, mit dem wir die Gebete von anderen bekräftigen. Wir sagen Amen dazu, zu dem, was andere gesagt haben. Amen ist für uns oft ein Schlusspunkt. Der Zeitpunkt, wo wir die Augen wieder aufmachen und anfangen, etwas anderes zu tun. Amen muss aber gar nicht ein Schlusspunkt sein. Amen kann auch viel mehr als ein Übergang verstanden werden oder vielleicht sogar als ein Startpunkt. Der Moment, wo wir vom Reden ins Handeln kommen. Denn Beten und Handeln gehören bei Gott immer zusammen. Das Gebet als solches ist ja auch schon eine Handlung. Wir werden beim Beten aktiv. Wir loben Gott, wir danken ihm, wir klagen ihm, wir treten vor ihm, für andere ein. Beten, ja, das ist ja auch schon Handeln, aber unser Handeln soll sich nicht mit dem Beten schon erschöpft haben. Und im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 10, lesen wir einen wichtigen Vers, der uns in der kommenden Woche eben in diesem Dich schickt der Himmel Andachtsbuch auch begleiten wird. Dort lesen wir, dass Petrus der Gemeinde schreibt, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen könnt. Tut das als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Gott hat euch allen viele Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen könnt. Tut das als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Einander dienen. Das ist der Aufruf, den Petrus hier an dieser Stelle an die Gemeinde richtet. Die Empfänger dieses Briefes befanden sich damals, zu dem Zeitpunkt, als sie diesen Brief bekommen haben, sie, die ersten Adressaten, die Petrus vor Augen hatte, als er diesen Brief geschrieben hatte, in einer ziemlich schwierigen Situation. Denn durch ihren Glauben haben sie auch ihren Lebensstil verändert. Sie haben vorher in der Gesellschaft Sachen mitgemacht, von denen sie sich nun distanziert haben. Sie haben Sachen in ihrem Leben verändert und das ist nicht nur ihnen deutlich geworden, sondern das hat auch ihr Umfeld gemerkt. Und das wurde nicht nur positiv wahrgenommen. Sie wurden kritisch beäugt, sie wurden zum Teil für ihr neues Verhalten, das sie da jetzt eingeübt haben, sogar angefeindet. Der Glaube hat sie damals in ihrer Situation etwas gekostet. Es hat sich auch mit schwierigen Situationen in ihrem Leben bemerkbar gemacht, diesem Jesus nachzufolgen. Und in dieser schwierigen Lage fordert Petrus sie nun auf, dass die Gemeindemitglieder sich gegenseitig dienen sollen. Und ich finde, das ist eine einigermaßen interessante und ungewöhnliche Aufforderung oder Beobachtung. Denn ich, und ich glaube, da bin ich nicht allein, würde ja eigentlich erwarten, dass gerade in schwierigen Zeiten der Fokus immer mehr auf einen selbst gerichtet ist. Die Frage, wie komme ich denn da gut durch? Was kann ich denn tun, um mich zu beschützen? Was muss ich tun, damit es mir besser geht? Der Blick auf sich selbst gerichtet, das sind doch oft die Fragen, die in einer Stresssituation bei uns auftauchen. Und der Petrusbrief fordert demgegenüber uns aber auf, dass wir uns untereinander kümmern sollen. Der Blick geht weg von mir und hin zum Nächsten und zu der Nächsten. Die Lage scheint schwierig, vielleicht sogar ausweglos zu sein, aber die Hilfe dabei, die Lösung liegt nicht in der Sorge um das eigene Wohlergehen. Die Hilfe ist, von sich wegzublicken, auf die anderen hin. Die Frage, was braucht die andere Person, auch konkret von mir? Was habe ich, was ich dem anderen oder der anderen geben kann? Wenn sich alle daran halten würden, wenn alle das umsetzen, dann erfährt jeder Einzelne und jede Einzelne, auch die komplette Gemeinde, das ganz praktisch, wie wunderbar es ist, gesehen zu werden. Wie wunderbar es ist, gesehen zu werden, besonders in Zeiten der Not und nicht übersehen zu werden. Und wir erfahren dann ganz real, was uns der Glaube im Kern zusagt. Nämlich, dass Gott uns und unsere Bedürfnisse sieht. Dass wir nicht alleine gelassen sind oder aus eigener Kraft die Rettung irgendwie herbeischaffen müssen. Und Petrus benutzt in diesem Vers auch das Bild des guten Verwalters, der die Gaben so einsetzt, wie er sie erhalten hat. Und es ist gut möglich, dass er, als er diesen Vers geschrieben hat, ganz bewusst auch an das Gleichnis denken musste, das er vor einigen Jahren noch aus Jesu Mund selber gehört hat und das auch uns, die wir heute leben, in Matthäus 25 in den Versen 14 bis 30 überliefert ist. Das Gleichnis von dem König, der sein Land verlässt, weil er im Ausland Geschäfte zu tun hat und drei Verwaltern ein Vermögen anvertraut und sie beauftragt, es gut zu verwalten in seiner Abwesenheit. Viele von uns kennen das Gleichnis. Zwei werden aktiv, setzen sich ein und machen Profit. Einer tut es nicht, vergräbt es und ja, kriegt dann auch später die Konsequenzen dafür vom König zu spüren. Und Petrus unterstreicht hier in diesem Brief noch einmal damit seine Intention, wenn er dieses Bild des Verwalters aufgreift. Es gilt, aktiv zu werden, zu handeln. Die Nächste oder der Nächste darf mir nicht egal sein. Wir sollen anderen Menschen gegenüber nicht gleichgültig sein, sondern eine liebevolle Haltung ihnen gegenüber einnehmen. Denn die Liebe duldet in dieser Hinsicht keinen Aufschub. Die Not der Menschen duldet da keinen Aufschub. Jetzt werden wir unseren Mitmenschen fragen, was brauchst du? Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dir dienen? Wir beten, wir sagen Amen und dann geht's los. Denn Gottes Gaben, von denen hier die Rede ist, waren noch nie dafür gedacht, dass sie bei uns, die wir sie empfangen, ihren Endpunkt finden, dass bei uns Endstation ist. Wir empfangen diese Gaben nicht im Sinne eines Staudamms, wo sich dann alles immer mehr sammelt und steigt und wir horten es für uns, für gute Zeiten, für schlechte Zeiten, dass wir noch mehr haben, sondern wir sollen vielmehr wie Kanäle sein, durch die dieser Segen und die guten Gaben fließen, durch uns hindurch, hin zu unseren Nächsten. So hat sich das Gott gedacht, denn unser Gott ist ein gebender, ein schenkender Gott. Sein Charakter, sein Wesen ist von dem Geben und von dem Schenken geprägt. Und wir, die wir zu ihm gehören, sollen ihm auch in diesem Punkt ähnlicher werden und nacheifern. Und das, was wir von ihm bekommen haben, auch weiterschenken. Hier in diesem Petrusbrief wird zunächst einmal die Gemeinde für sich aufgefordert, das zu tun. Dient einander mit der Gabe, die Gott euch geschenkt hat. Und wir könnten das jetzt noch ein bisschen überspitzen oder noch mehr zuspitzen und sagen, die Schwester, der Bruder, die gesamte Gemeinde hat ein Recht darauf, dass ich meine Gaben einbringe. Wir haben ein Recht darauf, dass ich meine Gaben da einbringe. Passiert das bereits in deinem Leben? Kennst du überhaupt deine Gaben, dass du weißt, was du einbringen könntest? Bringst du sie ein? Oder hast du sie eine Zeit lang eingebracht und irgendwann, aus welchen Gründen auch immer, aufgehört? Hast du es jemals getan? Diese Frage hört aber nicht nur bei der Gemeinde auf, denn wir wissen auch von dem Gleichnis des barmherzigen Samariters her, dass die Person, die unsere Hilfe braucht, immer die ist, die uns als nächstes ist und in einer notvollen Situation ist. Das sind die Personen, die immer Gottes Liebe und Gottes Gaben von uns brauchen. Und es gilt weniger, dass wir da eine bestimmte Liste abarbeiten und erfüllen, wo wir sagen, ja, jetzt haben wir das gemacht, für heute reicht's, morgen ist die Liste wieder frei, dann können wir bei Null anfangen. Sondern es geht vielmehr Gott darum, dass wir eine Haltung einnehmen, eine Sichtweise der Liebe für unsere Menschen gegenüber in unserem Umfeld, wenn wir sie danach fragen, was brauchst du denn von mir? Und Jesus wird auch ganz konkret, indem er die Nöte anspricht von den Menschen in Matthäus 25, in denen auch dieses Gleichnis über die drei Verwalter steht. Da sagt er, ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr habt mich, seid zu mir gekommen. Wer sind die Menschen, die eine liebevolle Zuwendung in ihren Nöten von uns brauchen? Welche Nöte nehmen wir wahr, wenn wir uns den Menschen um uns herum einmal zuwenden? Natürlich, es gibt auch heute noch Menschen, die hungrig sind, die durstig sind oder die fremd sind, denen wir Essen geben können, denen wir Trinken geben können, die wir aufnehmen können in unsere Gemeinschaft. Und die Not ist vielfältiger als das Offensichtlichste. Und vielleicht ist es hilfreich, wenn wir an der Stelle mal das tun, von dem wir sonst immer hören, dass wir das nicht tun sollen, nämlich mal von uns auf andere schließen und überlegen, was bräuchte ich denn? Was würde mir helfen? Wie geht es uns denn nach 2 Jahren Pandemie inmitten eines Ukraine-Krieges und einer immer noch nach wie vor globalen großen Klimakrise? Viele Menschen sind müde, sind ausgelaugt. Manche haben sogar Angst. Hilflosigkeit wird zu einer ständigen Begleiterin in diesen Tagen. Hoffnungslosigkeit zu einer immer mehr vertrauten Perspektive. Es ist eine herausfordernde Zeit für berufstätige Eltern mit kleinen Kindern. Es ist eine sehr anstrengende Zeit für Lehrerinnen und Lehrer. Und auch für Schülerinnen und Schüler. Es ist eine anstrengende, es ist eine gefährliche Zeit für Krankenhauspersonal, für Ärztinnen und Ärzte, für Pflegerinnen und Pfleger. Es ist anstrengend für Studierende, für Dozierende, für Unternehmerinnen und Unternehmer, die selbstständig sind, also selbst und ständig arbeiten müssen, aber auch noch die Verantwortung haben für Leute in ihrem Betrieb, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und es ist eine besonders herausfordernde Zeit für Politikerinnen und Politiker, die so gesehen eigentlich immer alles falsch machen können und auch tun, weil es immer sagt, nee, so geht das nicht. Für all die, die den Frieden lieben und die die Umwelt schützen können. Also kurzum, alle Menschen in unserem Umfeld. Und auch wir haben in diesen vergangenen Jahren und Monaten ähnliche Herausforderungen erlebt. Was können wir für uns, was können wir aber auch für andere tun in dieser Zeit? Wenn wir von Jesus dienen lernen wollen, dann können wir uns die Frage stellen, wie können wir mit dem, was Gott uns geschenkt hat, heute uns und anderen dienen, mit dem, was wir haben. Und vielleicht drückt sich dieses andere in den Blick nehmen und ihnen helfen auch schon darin aus, dass wir uns einmal ganz bewusst Zeit nehmen und empathisch auf unser Gegenüber einlassen und einmal hinschauen. Denn wer hinschaut, der nimmt auch Sachen wahr. Und dann nehmen wir wahr, wie herausfordernd und anstrengend das Leben für die Einzelnen ist. reagieren dann auch entsprechend rücksichtsvoll, statt fordernd zu sein. Als Menschen, die von Jesus lernen wollen, können wir uns empathisch anderen zuwenden und danach fragen, was sie auch brauchen. Als Menschen, die von Jesus lernen können, können wir aber auch andere Menschen ermutigen und die Hoffnung teilen, die wir erfahren haben. Die Hoffnung, dass am Ende Gott regiert, dass am Ende die Liebe siegt. Die Hoffnung, dass auch hier und jetzt in den kleinen Begegnungen oder bei den großen Entscheidungen die Liebe Gottes siegt. Und wir kommen von dem Osterfest, dem Fest, wo wir gemerkt haben, die Liebe hat über den Tod gesiegt. Das ist unsere Hoffnung, von der wir heute noch leben, die wir weitergeben können. Die Liebe siegt. Und sie siegt eines Tages, wenn wir bei Gott sind, aber sie siegt auch heute im Hier und Jetzt immer wieder dann, wenn wir anderen Menschen mit dem dienen, was Gott uns geschenkt hat. Da wird die Liebe Gottes deutlich, da wird Gottes Reich gebaut, da wächst es auch schon in dieser Welt. Die Liebe Gottes siegt am Ende und auch, dass sie jetzt schon hier im Leben trotz des Leidens sich breit machen kann. Das ist es, wozu wir aufgerufen sind. Amen. Und los.